mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, dass ihr uns gefunden habt. Ja, es gibt ja so viel Angebot rund um Barbara.
Mhm. Wie zum Beispiel nicht nur diesen tollen Podcast, sondern für alle, die sagen, was soll ich denn nach so einer Folge machen?
Ist ja beim kalter Putzen, Entzug irgendwas. Dann, ja.
Es gibt ja auch für die wenigen, die es immer noch nicht wissen, einen kompletten Radiosender von dir, Barbaradio.
Ja, ich meine, mein Name hat sich wirklich dazu angeboten, da ein Wortspiel zu machen. Barbaradio, es ist ein Radiosender, der aber empfangbar ist in einer App.
Genau.
Die ist kostenlos.
Richtig.
Es gibt eine Webseite und, also barbaradio.de. Und jetzt setze ich noch einen drauf, es gibt eine DAB Plus Frequenz in Hamburg.
Das stimmt.
Mein Gott, das haben wir überhaupt noch nie erwähnt.
Das
läuft ja wie geschnitten Brot, sage ich dir.
Soll man auch sagen. Ja. Ist aber wirklich unterhaltsam, tolle Musik, viel von dir.
Ja, viel von
daher, wer es noch nicht kennt, unbedingt mal reinhören.
Ja. Und wer es schon kennt, auch bitte weiterhin unbedingt reinhören. Und jetzt aber reinhören in unser Gespräch, unseren Podcast mit den Waffeln einer Frau mit Christine Urspruch. Eine tolle Frau.
Eine Frau, die einen Frauenstammtisch hat, Teil ist, ne?
Ja.
Mitglied ist.
Ja, aber ganz ehrlich, alle Frauen ab einem gewissen Alter sind vor allem daran interessiert, sich mit anderen Frauen auszutauschen, weil das ist doch sehr lustig. Und es bestätigt sie auch. Wir spielen auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein Spiel, was sich mit diesem Thema Frauenstammtisch auseinandersetzt. Und ach, sie hat überhaupt viel zu erzählen. Die wohnt ja im Allgäu. Das ist sowieso schon so ein wahnsinniger Traum und ist aber trotzdem der Stadt Münster durch den Tatort natürlich sehr verbunden.
Nicht anders. Ja, ja. Ja, ja, ja. Tolles Gespräch.
Ganz tolles Gespräch. Tolle Frau, gute Laune mit Christine Urspruch jetzt anzuhören. Mit den Waffeln einer Frau heute mit Christine Urspruch. Endlich kann es losgehen hier im Studio mit dieser wunderbaren Frau, die heute bei uns zu Gast ist. Wir haben viel zu besprechen mit Christine Urspruch.
Juhu, danke.
Juhu, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie bist du zu uns gekommen heute Morgen? Am Ende mit dem Auto?
Ja, mit einem Taxi, das mich irgendwo in the middle of nowhere rausgelassen hat. Und ich musste, dann bin ich so verzweifelt hier rumgelaufen.
Das tut mir sehr leid. Das ist eigentlich nicht der Beginn unseres Treffens.
Dann habe ich nochmal so in Google Maps und ich bin da ganz schlecht. Ich laufe immer entgegengesetzt dem Pfeil, der angezeigt ist. Dann denke ich mir so, nee, ich glaube, wir sind in die andere Richtung. Also ich habe bestimmt eine Viertelstunde gebraucht, aber endlich habe ich euch gefunden und es ist wunderschön hier. Es war ein very warm welcome.
Ich kann dir sagen, dass du bist in guter Gesellschaft, weil ich glaube, es hat uns noch nie jemand wirklich gefunden, weil
Direkt gefunden.
Wir sind hier in so einem Fabrikgebäude so ein bisschen abgelegen und eigentlich ist der Eingang auf der anderen Seite angezeigt. Und man muss allerdings auch sagen, ich möchte jetzt gar nicht in so eine insgesamte Taxikritik verfallen, aber ich sage mal, der Taxifahrer als solcher ist auch nicht mehr besonders bemüht, damit einen am richtigen Ort abzugeben, wenn er den überhaupt findet.
Genau, mit Google und so sowieso nicht. Nee, muss hier sein. Tschüss.
Ja, tschüss.
Ich hatte allerdings gestern eine sehr nette Taxibegegnung. Und zwar bin ich hier nach Berlin gekommen und hatte am Donnerstag vom Bahnhof zum Hotel einen Taxifahrer. Und zufällig bin ich gestern Abend wieder auf ihn gestoßen.
Nein.
Und er machte die Scheibe runter. Ich wollte das Taxi wählen. Und er meinte so, wir kennen uns. Sie sind Donnerstag mit mir gefahren.
Ist
ich so,
das
nein,
toll.
Das gibt's doch nicht. In Berlin, eine Millionenstadt.
5000 Taxen.
Finde ich denselben und der war sehr, sehr nett und wir haben uns auch über andere Dinge als übers Wetter unterhalten.
Ich frage mich, ob man alt wird, wenn man gerne die Leute kennt, die einen mit dem Taxi rumfahren oder ob man einfach nur sehr viel Erfahrung hat und weiß, es macht sich manchmal besser, wenn man den Menschen kennt. Ich bin ungeduldig in Taxen und letztens hat bei mir jemand vorm Haus, es gibt Leute, die sind Taxifahrer und da habe ich das Gefühl, die sind noch nie Auto gefahren.
Oh ja.
Und da gibt es einen, der pumpt so beim Fahren. Kennst du das? Der macht so wimm, wimm, wimm.
Ja.
Und man ist die ganze Zeit in so einem Schaukelding und der bremst vor jeder Ampel, egal ob sie grün ist oder gelb oder rot, es wird immer gebremst, weil er denkt, vielleicht habe ich Glück und sie schlägt gleich um und wir können stehen bleiben. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, würden Sie sich als geübten Fahrer bezeichnen? Ja. Und dann habe ich so gesagt, weil sonst, wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich vielleicht auch jemand anderen. Nein, nein, alles gut. Ich kann nicht so gut Geduld haben mit Taxen.
Manchmal sollte man auch lieber sagen, halten Sie an, ich steige einfach aus und nehme nächstes. Also manche fahren auch so rasant irgendwie, dann denke ich immer, ich bin dann angeschnallt, aber ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich sehr unsicher.
Ja.
Eigentlich müsste man dann, aber irgendwie, ich bin nicht so jemand irgendwie. Eigentlich müsste man sagen, danke, tschüss, aber ja, naja.
Ja, aber du fährst ja selber auch gerne rasant. Ist ja nicht so, dass ich das nicht wüsste, Christine. Es hat sich ja nun wirklich schon rumgesprochen in der Branche. Man erzählt sich davon, dass du ein rasanter Autofahrer bist. Und gerne zügig fährst oder überhaupt halt gerne fährst?
Also ich fahre schon gerne. Ich habe mir im letzten Jahr einen Porsche gekauft, Cabrio. 911er von 2008, von einem Freund habe ich den gekauft. Mhm. Und es war schon so ein lang gehegter Traum. Und es ist großartig, damit zu fahren. Der ist schwarz und von innen sind es so beige-gelbliche Sitze,
ja, Ledersitze. Ja, weiß ich genau. Mhm.
Und man steigt da ein und man denkt, die Sonne scheint. Und es ist jedes Mal eine Sonnenfahrt, wenn ich damit fahre.
Ach, das finde ich toll. Und fährst du denn so richtig viel Auto? Nee, oder?
Nein. Ich fahre wirklich auch relativ viel Zug, so zu meinen Arbeitseinsätzen. Ja. Ich fahre einfach nur bei mir zu Hause, ich fahre zum Bioladen mit dem Porsche.
Das machen wir doch alle.
Um dort einzukaufen, der ist 3 Kilometer entfernt. Also eher so. Aber ich fahre wirklich gerne Auto, aber ich fahre nicht mehr so schnell wie noch vor 15 Jahren. Einmal hatte ich leider auch einen Führerschein weg. Da war ich in der Baustelle zu schnell, hab's nicht gemerkt.
Aber das passiert so schnell, weißt du? Jetzt ganz ehrlich. Und ich finde auch in diesen Autos kommt einem ja auch 120 vor wie 60. Ich denke manchmal, ich könnte jetzt aussteigen während der Fahrt. Ich fahre derartig langsam.
Genau, Blümchen pflücken. Ja. Mein Vater hat immer gesagt, kann ich Blumen pflücken.
Genau. Ja, und kann man dann eben nicht. Und natürlich ist es auch, ich sehe das ja auch an mir selber, ich fahre auch zügig, auch manchmal zu schnell in so kleinen Straßen. Und wenn man selber auf der Straße steht und es fährt einer an einem so schnell durch die eigene Straße, da reg ich mich auf.
Ich auch, genau. Ich wohne auch in so einer 30 beruhigte Zone.
Ja.
Und manchmal könnte ich vom Haus vorbeigehen und Leuten hinterherlaufen,
und sich richtig
die zu schnell
aufregen.
Sind. Genau.
Ja. Nein, stimmt. Aber ich merke manchmal, wenn man sich bewusst macht, dass man ein bisschen so weit vorne auf der Stuhlkante sitzt beim Autofahren, dann denke ich mir manchmal, komm, entspann dich, was soll's denn? Und dann mache ich auch manchmal so, dann die Musik, manchmal auch so Musik, die einen so aufpeitscht und so. Und dann denke ich, wie schön, jetzt einfach auch alle über die Straße gehen zu lassen, weißt du, nicht noch schnell kurz Gas geben und sich einordnen und so, sondern große Handzeichen, weißt du?
Das stimmt.
Gehen Sie ruhig.
Bin ich auch.
Ich warte gerne, genau.
Das bin ich eigentlich auch. Ich bin schon höflicher. Also an Zebrastreifen halte ich immer extra
musst
an.
Musst du doch auch.
Ja, man muss es
kennt
auch.
Dich ja. Das ist nochmal was anderes. Du bist ja auch ein Vorbild in Deutschland.
Das stimmt.
Hast du schon mal irgendwas gemacht, wo Leute danach gesagt haben, jetzt mag ich sie nicht mehr?
Ich habe mich mal vorgedrängelt am Flughafen an der Schlange. Und dann hörte ich wirklich,
nicht. Also
nur
ich
weil man sie aus dem...
Niemals.
Nur weil man sie aus dem Fernsehen kennt, heißt es noch lange nicht, dass sie hier andere Rechte haben. Ich war einfach hundemüde und der Flug fiel aus und man musste sich da irgendwie anstellen und so. Und dann habe ich mich einfach so geschickt vorgedrängelt.
Bei mir ist es so, wenn ich jetzt morgens zum Flughafen gehe und ich bin mir unsicher darüber, wie viel da los ist, schminke ich mich, egal wie früh es ist, damit sie mich erkennen. Weil nur dann gibt es eine Chance, dass ich überhaupt vorgelassen werde von dem, weißt du, manchmal kommt ja dann so einer und, Frau Schöneberger, was stehen Sie hier? Kommen Sie mal durch. So, ja. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn ich nicht mit der -8-Dioptrienbrille und dem Ding, was mir wirklich sehr, sehr mich schmerzt, manchmal morgens um 5, dann schminke ich mich und mache aus mir Barbara Schöneberger, damit ich eine Chance habe, überhaupt.
Kann ich gut verstehen.
Wie bitter ist das, wenn man im Ausland in der Schlange steht und man einfach ein ganz normaler Mensch ist, weil einen keiner kennt.
Oh, traumhaft.
Ja. Spiel doch mal eine Taxifahrerin.
Eine Taxifahrerin? Soll ich spielen?
Ja, ist nicht so spannend, oder?
Nee, ist nicht so spannend. Wo soll denn hingehen? Dann sagt man das irgendwie. Und dann sagen die so, oh, da ist aber heute viel Verkehr. Weiß ich auch nicht genau. Aber ich kenne sie aus dem Fernsehen. Ne? Sie sind doch die vom Tatort. Lustig, dass ich sie immer fahre.
Zu mir sagen sie auch immer, du bist Schauspielerin. Und dann sag ich, nein, doch. Na gut, also gibt es denn, wenn schon nicht die Taxifahrerin, was gäbe es denn für so ein vielleicht Berufsbild oder für eine Rolle, wo man sagt, boah, das wäre geil?
Ich würde ja gerne James Bond spielen. Also wenn es da eine weibliche Variante gäbe, so eine Undercover-Agentin.
Aber auch mit diesem sportlich-körperlichen und Sex auch Einsatz?
Ja, kann ich natürlich nicht so ganz, würde ich jetzt mal sagen, wie alle Vorgänger. Aber man kann mich ja dubeln.
So geht's schon mal los. So geht's
also
schon mal
in
los.
Den, nicht in den Sexszenen, aber in den Sportszenen, so, wo man.
Genau.
Gut, das geht ja heute alles
Sex
Computer.
Sex mache ich selber. Das ist ja ein ganz kleiner Absatz, den du in den Vertrag reinschreibst. Sex mache ich selber. Genau. Für sportliche Aktivitäten wünsche ich mir ein Double.
Genau.
Ja, das wäre toll. Also, was würde dich daran interessieren? Guckst du dir wirklich die James-Bond-Filme an? Weil jetzt die letzten, muss ich sagen, es war schon sehr. aber sehr actiongeladen.
Das denke ich auch. Aber es ist natürlich sowas von Fantasy. Absolut. Also so etwas, was überhaupt nicht realistisch ist. Und das reizt mich da dran, irgendwie so diese Grenze, zu überschreiten, über den Tellerrand hinaus. Irgendwie nicht so jetzt so eine Rechtsmedizinerin wie im Tatort. Das ist ja alles so angelegt, wie das könnte auch in Wahrheit so sein. Ja. Aber etwas, was so über Beyond Being irgendwie so ein bisschen hinausgeht, das reizt mich an Bond.
Ja. Hast du mal im Ausland gedreht?
Leider nur einmal in Frankreich, im letzten Jahr in Die purpurnen Flüsse, habe ich dann auf Französisch gedreht.
Aber Die purpurnen Flüsse ist doch ein ganz berühmter, ist das jetzt die Fortsetzung? Ja. Da gab es doch das mit Jean, war das nicht Jean Reno?
Genau. Ja. Und danach gab es aber eine Art Reihe, die immer fortgesetzt wurde, aha, aber ohne dann Jean Reno.
Okay, schade.
Schade, ja, ich dachte auch im ersten Moment so mit ihm, aber mit dem hatte ich dann leider nichts. Und da habe ich eine Puffmutter gespielt, in einem lesbischen Club, und ich hatte 2 Drehtage und die mussten auf Französisch stattfinden und mein Französisch ist leider nicht so gut, aber ich hatte dann einen Sprachcoach, mit der ich gearbeitet habe, und es hat irre viel Spaß gemacht und es war ein ganz netter Regisseur und das Team und alle haben mich so supported, obwohl hörbar war, dass ich nicht Native Speaker in Französisch bin. Aber die Rolle war auch so angelegt, dass sie aus Deutschland kam, deutschen Akzent haben durfte.
Super.
Und so. Und wir haben dort in Bordeaux gedreht. Da war ich im Sommer im letzten Jahr und das war wirklich traumhaft schön. Und es ist auch gut geworden.
Ja, das ist das Beste, aber trotzdem ist es irrsinnig, finde ich. Also, wenn man seiner Sprache beraubt ist,
ja.
Und dann irgendwas da spricht, auch wenn man weiß, was man spricht, und es fühlt sich so fremd an, und dass das wirklich so zu spielen, dass es so authentisch ist, das ist ein, ich bewundere das
total. Dass du die Emotionen damit so rüberbringst, und ich wusste natürlich, was meine Partnerin sprach, aber es war immer so ein bisschen rangetastet, rangefühlt, wo ich immer dachte, so, okay, ich glaube, jetzt muss sie zu Ende sein mit ihrem Satz, jetzt bin ich wieder dran. Also, weil ich nicht wirklich so 1:1 verstanden habe, was sie gesagt hat.
Ich glaube, ich sag mal kurz was. Ja, aber also ich könnte nie ins Ausland gehen. Ich kann meinen Job in keiner anderen Sprache machen, weil ich kann ja mich nur auf mich selber verlassen, und ich könnte ja keine Sätze sprechen, die man mir vorher irgendwie beibringt.
Ja.
Und deswegen habe ich das immer abgelehnt. Aber viele, die das eben schon gemacht haben, ich hatte letztens jemanden hier, der hat da mal mitgestellt, so eine kleine Rolle bei Harry Potter oder so, ja.
Der ist
ausgeflippt, der meinte, das ist so irrsinnig, wie da gedreht wird. Ja,
ja. Ah, sowas wäre natürlich auch großartig.
Kann ja alles noch passieren.
Kann noch passieren.
Wo wohnst du eigentlich?
Ich wohne in Wangen im Allgäu.
Neue war verrückt.
Ja.
Da bin ich gerade letzte Woche vorbeigefahren.
Nee.
Na klar, auf dem Weg zurück von der Schweiz.
Oder von der Schweiz, ja.
In Wangen im Allgäu.
Ja.
Was machst du denn da?
Also da wohne ich seit fast 17 Jahren. Ich bin dort so lange wie nirgendwo sonst, außer in meinem Elternhaus gewesen, in Remscheid. Und ich bin dort mit meinem damaligen Mann und unserer Tochter hingezogen, aus familiären Gründen.
Ja.
Und wir haben uns so gesagt, wir geben uns mal ein Jahr und gucken, ob das hier so funktioniert, dann so arbeitsmäßig. Der ist auch freiberuflich als Regisseur unterwegs, und es hat super funktioniert.
Und es ist so schön.
Und es ist so schön.
Man sieht ja, wenn du da, ich bin ja jetzt nur die A7 durchgefahren, verstehst du?
Und
da habe ich noch
Guck
schräg.
A96.
Oder die A96. Ist, genau. Aber ich bin nicht über Lindau, ich bin dann gleich hoch Richtung Crailsheim.
Ja, verstehe.
Ja. Ja, nee. Und dann guckst du rechts, siehst die Berge, so schön. Guckst links, siehst die Hügel.
Ja.
Traum.
Ja, das ist traumhaft schön. Also von mir aus sehe ich natürlich auch alles, aber es ist noch so schön hügelig. Du bist nicht so hoch alpin, sondern es geht auch ein bisschen flach. Und dann der Bodensee in der Nähe. Mit
man redet ja immer drüber, aber fährt man dann auch hin?
Ja, ich habe dort einen Segelschein gemacht vor Corona, 3-4 Jahren. Endlich einen Segelschein.
Ich wollte dich nämlich fragen, weil ich hatte über dich gelesen, will unbedingt den Segelschein machen. Siehste?
Hab ich.
Alte Information meinerseits.
Hab ich geschafft. Genau.
Ja, klar.
Und das ist super schön. Und ja, man fährt auch zum Baden dann einfach mal so an so einem schönen Sommerabend, so Spätnachmittag, 17 Uhr, wenn es sich so ein bisschen leert. Dann dorthin, und es ist einfach traumhaft schön. Also ich denke immer, wie könnte man schöner wohnen als hier?
Und auch für deine Tochter?
Auch für meine Tochter, wobei, die ist ja jetzt 19.
Ja.
Und ich sage jetzt mal so, für Jugendliche ist das Angebot doch recht eingeschränkt.
Ja, klar.
Und die freut sich jetzt schon, wenn sie das Abi hat, was in diesem Jahr stattfinden wird. Und dann wird sie die Welt bereisen und wahrscheinlich später nach Berlin ziehen und so. Ja. Also das sind so im Augenblick ihre Pläne. Aber als Kind, also das muss ich echt noch sagen, wir sind damals natürlich auch dorthin gezogen. Da war sie 3 Jahre, weil wir gedacht haben, unser Kind wächst hier wunderbar auf. Und es war auch so. Also wirklich mit in der Natur draußen sein und auf Bäume klettern und in den Wald spazieren gehen, auf Jägerstände hochklettern und mit der Oma und Geschichten vorlesen. Also es war alles wunderbar herrlich und ist natürlich nach wie vor.
Das ist unbezahlbar, glaube ich, so eine Jugend. Du hast, glaube ich, mal in irgendeinem Interview gesagt, du würdest gerne mit deiner Tochter mal tauschen, weil die so ein schönes Leben hat.
Kann sein.
Ja, oder?
Ja, ja. Nee, das würde ich immer noch. Also jetzt so als Teenager und sie hat so einen hübschen Freund und macht so coole Sachen. Da denke ich echt manchmal, also ja. Ich frage auch schon mal, ob ich, die Tonne ist bei uns das Jugendzentrum in Wangen, ob ich da mal hinkommen kann und dann merke ich immer so.
Ich kenne die Antwort.
Ja, genau. Ich würde da unglaublich gerne hin. Ich gehe da einfach mal inkognito heimlich hin.
Aber weißt du, das Problem ist, dass man selber denkt, ist doch cool, da kann ich doch auch mal ein bisschen mitmachen.
Ja.
Und ob man alt ist, bestimmen nämlich die anderen.
Ja.
Auch wenn man sich selber total jung fühlt, die anderen sehen es anders.
Ja, leider. Das ist so. Ja, da bin ich die Oma.
Ich merke das, ohne jetzt dazu sehr, aber wenn ich zum Beispiel, ich habe viele junge, also sage ich mal Jugendliche in meinem Umfeld, ja, also über Familie und so.
Ja.
Und wenn dann diese Jungs, sage ich mal, also natürlich auch die Mädels, aber bei den Jungs diese 20-jährigen, kräftigen, ja, sportlichen, ja, und dann diese Haut so drüber gezogen wie so Alabaster, ach, alles ist ja so glatt, ja, und dann diese Haare und die sind ja alle sehen gut aus,
alle
weißt du?
Alle sehen super, weißt, gesund
ja
aus.
So sind alle sind gesund und ja, sind so, da ja denke ich mir manchmal, oh Gott,
ja,
oh, da muss man dann schon aufpassen, dass man sich da nicht so mit ins Schwimmbad reindrängelt, weißt du? Lass doch mich ja mal nach vorne jetzt.
Ja. Ja. Hm. Ja, ja, das stimmt.
Ja, toll. Naja, also gut, dann tauschen wir mit deiner Tochter mal für einen Tag. Ich finde auch, als Kind, vor allem, am meisten habe ich die Kinder beneidet, als sie so klein waren und immer schlafen konnten. Ich habe mir immer gedacht, warum wollen die denn nicht schlafen? Mein Gott, du kannst als Kind dich einfach hinlegen und schlafen.
Ja.
Das kann man ja nie mehr später.
Nie mehr, nee, das stimmt. Das habe ich auch immer bedauert, weil meine war immer so eine Nachtschwärmerin. Und dann habe ich immer gedacht, so um 9 Uhr, jetzt ist aber Schluss. Jetzt musst du hier einfach mal liegen und ich brauche auch mal Zeit für mich. Dann stand die wieder auf und so. Und dann musste man immer noch mal Milch trinken oder irgendwas Wasser und dann noch eine Geschichte vorlesen und so. Also es war auch schon anstrengend.
Voll. Und die Kinder merken ja auch, wenn man keinen Bock mehr hat, eine Geschichte vorzulesen.
Genau.
Also die gucken dich ja auch an und die merken ja, dass du willst aus dem Bett wieder raus, obwohl du, also ich habe mich dann immer so ganz schwer neben die gelegt und habe so versucht zu vermitteln, ich bleibe hier für immer liegen und es ist wunderschön, aber eigentlich haben die gespürt, dass man mit einem Fuß schon wieder so draußen stand aus dem Bett. Und,
ja, ja, genau.
Und mal auch nochmal was wollte von seinem Tag.
Ja.
Aber das geht ja so schnell vorbei.
Es geht dann schon vorbei, genau. Und jetzt ist meine 19, reitet sich gerade aufs Abi vor. Und das ist auch noch so ein Tag, den ich gerne tauschen würde. Ich finde es wirklich wahnsinnig spannend, was die in der Schule lernen.
Und wie Lust man jetzt hat, das alles nochmal mitzulernen.
Absolut. Also in Geschichte und so ganze Dritte Reich, was die da alles so durchmachen geschichtlichen Erzählungen und so weiter, wo ich denke so, oh, das erzählen mir mehr, das möchte ich auch in Bio oder Kunstgeschichte. Und ich habe einmal auch gefragt, ob ich mal mitkommen könnte in Kunstgeschichte.
Fand sie auch peinlich. Ja.
Nee, sie fand das gar nicht. Sie hat tatsächlich ihren Lehrer gefragt, aber das ist nicht so erlaubt irgendwie.
Nee, aus versicherungstechnischen Gründen oder datenschutzrechtlichen.
Ja, es gibt irgendeinen Grund.
Es gibt irgendeinen Grund dafür.
Ja. Genau.
Aber mir geht es jetzt so, dass ich, weißt du, ich habe jetzt auch keine Angst mehr vor Mathe. Ich hatte immer Angst vor Mathe.
Ja.
Und jetzt sage ich, erklär mir mal, wie geht denn so ein Term oder die binomischen Formeln oder wie funktioniert denn das? Und wenn man sich da ganz frei drauf einlässt, ohne dass so ein lachender 80er-Jahre-Lehrer neben einem steht, der sagt, na, bist wieder in Hochform heute. Die haben einen ja auch verarscht, weil man nichts kapiert hat.
Ja.
Und heute ist man da viel unverblümter und unbefangener und ich glaube, jetzt würde man es wahrscheinlich sogar verstehen.
Ja, glaube ich auch. Genau, also es geht mir auch so, wenn ich so ihr mal über die Schulter gucke und so, dann ist nur mein Interesse geweckt. Dann denke ich immer so, okay, das wusste ich damals nicht, aber es würde mich jetzt mehr interessieren.
Ja, ja, und vor allem, also mir geht es so, ich bin der Superfreak in Auswendiglernen. Also ich kann halt das kannst du wahrscheinlich auch durchs Text lernen. Ich schaue halt einmal auf dem Blatt und dann kann ich das.
Okay.
Und dann bin ich etwas kurz angebunden, wenn meine Kinder sich die Jahreszahlen nicht merken können. Und
okay,
so.
Ja.
Du nicht?
Doch, das stimmt. Das auch, genau. Also meine hat auch so in manchen Bereichen so Schwierigkeiten. Genau, das ist aber dann mein Steckenpferd. Und dann denke ich auch immer so, das musst du doch jetzt, das ist doch klar, das liegt doch auf der Hand. Warum weißt du das denn nicht?
Sehr gut. So, hast du gesehen, dass wir für dich so schöne Waffeln?
Das habe ich gesehen. Wunderbar.
Vernasch mich steht.
Ja, das steht alles andere als unschuldig.
Steht das da bei dir?
Das steht bei mir. Warum auch immer.
Ich löffe mal kurz ein bisschen zwischendurch, halt mich nicht so unhöflich.
Ja, man muss da einfach. Weißt
du, ist ja auch ein bisschen.
Genau, aber das ist die oberste, die ist so voller Zucker.
Ja, nimm die drunter, die sind ganz kalorienarm. Die drunter, da ist gar nichts drin. Weißt du, und es ist ja auch immer ein Respekt. Also ich esse das ausschließlich aus Respekt vor dem Koch.
Sehr gut.
Das ist für mich auch eine persönliche Sache.
Das kann ich gut nachvollziehen.
Dass ich dann jemandem einfach damit auch das Zeichen geben möchte.
Mhm.
Ich respektiere, was sie hier gemacht hat. Und ich würdige das, indem ich alles esse.
Mhm.
Ja. Oh. Mhm. Auch der sehr Produzent lecker. Der Vanillesoße. Muss gewürdigt werden.
Ach, das ist Vanille? Ich dachte, das ist ein Kaffee. Okay.
Aber kannst du trinken so wie ein Kaffee, ehrlich gesagt. Ich finde, Vanillesoße schmeckt dann am besten, wenn man sie trinkt wie Kaffee.
Genau.
So, jetzt pass auf. Du hast einen Frauenstammtisch, habe ich gelesen. Ist das so?
Es ist so. Ich bin leider noch nicht ganz so oft da gewesen. 3-mal habe ich das jetzt geschafft.
Okay.
Aber ich war mal bei einer Frau auf dem 60. Geburtstag eingeladen.
Ja.
Eine sehr nette Freundin, Bekannte. Und die hat dann gesagt, also was ich mir wünsche, ist, dass auf meinem Grabstein beziehungsweise bei meiner Beerdigung ein Blumenkranz von Frauen, Lina, gelegt wird, wo drauf steht, wir halten dich in Ehren, deinen Stammtisch. Das ist ihr größter Traum. Und dann habe ich gedacht, wie schön ist das denn? Ich brauche auch einen Stammtisch.
Na, schon mal, wenn man schon mal über die Beerdigung nachdenkt und sich da sicher fühlen kann, oder?
Oder? Habe ich auch gedacht. Genau, dann ist man doch irgendwie so eingebettet. Und daraufhin habe ich so ein bisschen rumgehört und eine andere Freundin in Wangen hat gesagt, ja klar, komm Schmidt, haben wir nächste Woche. Und dann bin ich
komm Schmidt,
da mitgegangen und ich war ehrlich gesagt gefühlt die Jüngste. Ich weiß es jetzt nicht so ganz genau. Die sind schon alle deutlich älter.
Mhm.
Und es sind aber irgendwie spannende Begegnungen gewesen.
Ja.
Es waren für mich, die meisten waren unbekannt, aber es macht dann irgendwie auch Spaß, in so einen Zirkel zu kommen.
Ja, und also ich liebe ja Menschen und ich finde, es gibt ja nichts Schöneres, als sich mit jemandem zu unterhalten. Und ich habe auch so eine Frauenrunde aufgemacht nach der Corona-Zeit, weil ich keinen Bock mehr hatte auf die immer gleichen Leute mit gleich vielen Kindern.
Genau.
Im Haus in Österreich und im Garten irgendwo in Berlin-Charlottenburg. Und da dachte ich mir, es muss doch noch was anderes geben da draußen.
Das stimmt.
Und dann... Ich habe da unterschiedliche Frauen eingeladen und dann haben wir sind aufeinander zugerannt förmlich,
ja.
Und haben so auch gesagt, warum haben wir uns denn alle nicht vorher getroffen?
Ja.
Und ich finde, mit Frauen ist es so unverstellt. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist anders, nur mit Frauen in einem Raum zu sitzen, als wenn da Männer dabei sind. Und ich habe noch nicht genau herausgefunden, warum das so ist.
Das habe ich auch nicht. Ich dachte jetzt, du stellst mir die Frage, warum ist das so? Und ich würde auch keine Antwort wissen. Aber es ist irgendwie so. Es ist ein bisschen entspannter. Also ich muss schon sagen, bei diesem Stammtisch zum Beispiel, sieht jeder super aus. Die sind alle rausgeputzt. Man hat irgendwie Gelegenheit, sich zu schminken, die Haare schön zu machen und so. Also alle kommen jetzt auch vorbereitet vor, sage ich jetzt mal. Aber die Gespräche, die dann stattfinden, die sind alles andere als geschminkt. Die sind nämlich ungeschminkt. Und das macht dann irgendwie auch großen Spaß. Und es wechselt irgendwie so am Tisch. Und man isst auch anders, als wenn man mit Männern am Tisch wäre. Da gibt es da den Wurstsalat.
Ich weiß.
Es ist herrlich.
Also ich glaube ja, dass Männern schwindlig würde, wenn sie wüssten, wie schnell Frauen miteinander auf einer Ebene, sag ich mal, kommunizieren, wo sehr offen über Dinge geredet wird, wirklich unverstellt auch.
Ja.
Wo man sich natürlich im Beisein eines Mannes noch viel länger so ein bisschen so mit so Präliminarien aufhält. Ja.
Ja.
Finde ich, geht's da dann schon relativ zügig ans Eingemachte.
Ja, das stimmt.
Ja. Und weil ja auch, und das finde ich eigentlich so toll, ja, man ist ja, wenn man sich mit Menschen trifft, die in der gleichen Altersklasse sind, es haben ja doch alle irgendwie die gleichen Themen und es ist interessant, dass sich jeder ja auf seine Art und Weise so ähnliche Gedanken oder unterschiedliche Gedanken zu dem Thema gemacht hat.
Ja.
Und ist ja die große Frage, in welcher Phase würdest du sagen, also nicht Phase, sondern was würdest du sagen, ist die große Überschrift deiner momentanen Lebensphase?
Das ist irgendwie angekommen sein und Aufbruch. Also
ja,
beides so. Also ich bin ja eben Anfang 50. Ich bin beruflich auf jeden Fall, aber auch im Leben stehend, irgendwo angekommen. Ich mache tolle berufliche Projekte, auch mit einem gewissen Standing so. Und das merke ich ja natürlich auch bei mir selber, aber auch, was mir so entgegengetragen wird. Und ja, so im Leben stehend auch. Ich habe eine wunderbare Tochter. Ich habe eine schöne Wohnung in einem Haus, so für mich allein. Also ich wohne da noch mit meiner Tochter, aber die Wohnung ist groß. Also ich kann mir das alles so leisten irgendwie und so einrichten nach meinem Geschmack, nach meinen Bedürfnissen. Also das ist irgendwie so dieses Angekommensein. Und Aufbruch ist es aber auch, dass ich das Gefühl habe, natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass meine Tochter bald aus dem Haus geht. Ich bin frei. Ich habe eine Freiheit. Ich kann wirklich nochmal machen, was ich möchte. Und ein großer Traum von mir ist zum Beispiel, mal eine Zeit lang in New York zu leben. Das nehme ich auch schon seit Jahren mit mir mit.
Ja,
aber den gibt es immer noch. Und manchmal denke ich so ein halbes Jahr. Und dann denke ich so, ach nee, komm, ach so 3 Monate würden auch reichen. So 3 Monate in Brooklyn. Wahrscheinlich müsste ich immer zwischendurch mal zurückkommen, um irgendwas zu arbeiten, Tatort drehen oder so und so. Aber da habe ich wirklich Lust drauf, so nochmal anders in diese Stadt einzutauchen, als jetzt nur für einen Besuch von 10 Tagen oder so.
Man muss, finde ich, auch, wenn man in so eine Stadt geht, da wirklich wohnen. Es ist so was anderes, wenn du in den Supermarkt gehst und wenn du morgens aus so einer, und sei es ja noch so schrabbeligen Haustür irgendwie rausgehst, als wenn du aus dem Hotel irgendwie rausgehst und morgens da am Frühstücksbuffet dir noch ein gekochtes Ei irgendwie mitnimmst.
Das ist
einfach ein anderes Gefühl. Ich glaube, ich bin ja nicht so der Globetrotter.
Ja.
Ich bin sehr verbunden so mit meinem...
Ja.
Denk so, und ich habe auch nicht so den Traum, irgendwo anders hinzugehen, aber ich glaube, man muss es. Ich glaube, es ist ein ganz kleiner Schritt.
Ja.
Ich glaube, es ist wirklich eigentlich ein ganz kleiner Schritt, weil für mich war früher immer so, New York, da kann man nur wohnen, wenn man ganz reich ist oder so, weißt du?
Ja, ja.
Und ich kenne so viele Leute, die so, ja, ich bin da einfach hingegangen, ich habe mir eine Wohnung gemietet.
Genau.
Und dann war es geil und es war auch schwierig und ganz schön laut und sehr teuer und so, aber total cool.
Genau, man kann
geht alles.
Es geht alles, das glaube ich auch. Also ich habe auch ein paar Bekannte da oder Beziehungen. Ich glaube, dass es nicht so kompliziert wäre, eine Wohnung zu finden, die dann auch bezahlbar wäre. Kann man ja irgendwie alles so machen, mal einfach für 3 Monate.
Ja.
Also mein großer Plan.
Bevor du nach New York abreist, spiele ich noch ein Spiel mit dir.
Oh Gott,
bitte. Vielleicht werde ich die Letzte sein, die mit dir noch überhaupt jetzt Gelegenheit hier hat, nochmal, weißt du, was über dich zu erfahren. Und dann wird man irgendwann sagen, ihr letztes Interview gab sie bei Barbara Schöneberger und dann ist sie ja nach Amerika gegangen und dann machen sie jetzt
Broadway.
Riesenkarriere. So, pass auf. Es geht nämlich, glaube ich, um den Frauenstammtisch. Genau. Liebe Christine und liebe Barbara, wir haben gehört, dass Christine regelmäßig sich zu einem Stammtisch trifft und deswegen spielen wir heute Damengedeck. Wir wollen nämlich mal mit dabei sein oder zumindest ein Gefühl dafür bekommen, wie es bei euch am Stammtisch so ist. Dazu haben wir eine Liste von Fragen vorbereitet. Viel Spaß, die gesellige Redaktion. Siehst du mal, die gehen genau in die gleiche Kerbe wie wir, dass wir nämlich sagen, wenn die Frauen sich treffen, dann wird's lustig. Also, wohin geht's, wo treffen wir uns? Oh, gibt's schon was?
Nein.
Ach, so,
das ist das Damengedeck.
Nein, ist das toll. Ach, ich liebe meine Redaktion. Wenn es um Alkohol gibt, da sind sie immer.
Darf ich das in die Kamera zeigen?
Ich bitte darum.
Also, es gibt hier irgendwas Kurzes. Es ist wahrscheinlich
Averna oder so.
Mhm. Schwierig.
Würde ich drauf verzichten?
Ich würde jetzt auch drauf verzichten.
Und dann hier?
Aber das scheint ein Glas Champagner oder Cremant zu sein.
Warte mal.
Das kommt ja schon mehr in meine Richtung.
Oh, das ist champagnerartig, würde ich mal sagen, oder?
Das ist Champagner.
Darf ich was sagen?
Mhm.
Manchmal, also so ein Prosecco, da verzichte ich lieber.
Ich auch.
Prosecco mag ich gar nicht. Ich auch nicht. Aber es darf man sich ja gar nicht leisten, sowas zu sehen.
Nee, genau.
Nein, wir lieben alles. Muss doch nicht teuer sein.
Was ich aber sehr gerne als Frauengedeck bei meinem Stammtisch trinke, ist ein Bier. So richtig frisch gezapftes, helles in Baden-Württemberg. Wir waren auch mal in einer Brauerei in Ravensburg und natürlich dort in dem Restaurant. Und da gab es natürlich, also frisch gezapft direkt irgendwie aus dem, du weißt schon, Fass, direkt in das Glas. Und es war so lecker. Und dann dazu eben jener besagte Wurstsalat.
Oh.
Großartig.
Es hat ja was sehr Gutes, finde ich, überhaupt diese, es schmeckt schon gut, auch so eine scharfe Wurst in so einem Sauerkraut oder so. Weißt du, ich muss immer an Räuber Hotzenplotz denken. Hat ja der gleiche Produzent gemacht wie des Sams, glaube ich.
Ja.
Und da gab es immer, der Armin Rohde als Räuber Hotzenplotz hat immer in diesem Krautkessel gewühlt und hat da diese, und so waren so dicke Würste, weißt du, die so kurz vorm Platzen waren. Und so.
Genau. Oh. Sehr lecker ist aber auch Sauerkraut mit Kassler. Und das habe ich tatsächlich, ich koche das sehr gerne, bin ja so aus dem Bergischen, aus Remscheid, wo das gang und gäbe ist. Und dann habe ich nach Kassler in Wangen in der Metzgerei gefragt und die wussten nicht genau, was es ist. Oder es gibt nur donnerstags oder so.
Du hast wahrscheinlich in Bayern anders oder in...
Das kann sein, irgendwie.
Ist genau. Wangen Baden-Württemberg?
Das ist Baden-Württemberg.
Aber das ist ganz scharf an der Grenze.
Ich kann zu Fuß nach Bayern gehen.
Siehst du?
Ja, ganz scharf an der Grenze.
Ich habe letztens so einen Ausschnitt aus dem Bayerischen Rundfunk-Ding und da sagte ich, ja, Frau Wirtin, was gibt's denn heute bei Erna zum Essen? Und dann sagt die, Geschwäne, Weißwurst, Blutwurst, Gesächtes, Schweinsköle, genau. Rindswurst. Das ist Wahnsinn. So, pass auf, was trinken wir? Bier haben wir schon geklärt. Welche Themen werden angesprochen?
Es geht tatsächlich immer um die Kinder, ja. Zum Teil auch Enkelkinder, die dann schon auf der Welt sind. Fotos werden natürlich gezeigt, Menschen aus der Stadt, über die ein bisschen hergezogen wird.
Finde ich auch wichtig. Finde
sehr
gelästert
wichtig.
Werden muss auch,
gelästert
oder?
Wird auch, genau. Ja. Also über Männern wie Frauen.
Viel Männer auch.
Viel Männer.
Also wir können jetzt auch sagen, es wird über Kinder gesprochen, aber also meine Erfahrung mit Frauenrunden, viel Mann.
Viel Mann.
Und dann auch am Anfang so, eine macht so einen Vorstoß.
Ja.
Ja, Mai, die Männer werden ja auch und so. Und dann legen alle das Besteck weg und sagen, ja. Und dann... Das ist wie so ein Startschuss. Ja. Und dann ist gar keine Zeit mehr für Kinder.
Genau.
Aber das ist doch auch was Tolles, dass man, weißt du, ich glaube, man kommt dann auch irgendwann so an so einen Punkt, wo alle, sind ja alle am gleichen Punkt. Und dann ist eben die Frage, wie geht man mit den Veränderungen im Leben irgendwie
genau,
so um?
Genau.
Und vor allem, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, und es ist nicht, also meine Erwartung runter,
ja.
Und Lebensfreude hoch, weißt
ja,
du?
Ja,
so.
Und was Eigenes dabei einfach,
ja.
Ne? Also nicht irgendwie jemandem zuliebe etwas zu tun oder sich nach jemandem zu richten, sondern aus dem eigenen heraus schöpfen. So, das finde ich halt toll.
Ja, und wie du sagst, alleine das Gefühl von Aufbruch zu haben. Ich glaube nicht, dass das alle haben in unserem Alter, weil viele sagen auch, also ich kenne auch welche, ja. Die sich jetzt schon so eingerichtet haben und da geht es schon in Richtung,
ja.
Nicht warten auf den Tod, aber ich sag mal jetzt, wir haben es jetzt alles und jetzt geht's halt für immer so weiter. Das macht einem auch ein bisschen Angst.
Macht einen schon ein bisschen Angst und da sind auch vielleicht so doch die ein oder andere Frau bei so einem Stammtisch dann dabei, wo man dann auch raushört, so die sind zwar noch verheiratet, Mann und Frau, aber da läuft nichts mehr und die fahren vielleicht so einmal im Jahr auf eine Kulturreise, so relativ gut angesehen
viele
alles, viele
ja.
Kirchen, viel Wein vielleicht noch, aber sonst hat sich so jeder sein Leben eingerichtet und ich frage mich immer, ja, es ist ein Lebensmodell, aber will ich das? Nee, das will ich irgendwie auch nicht. Also da muss schon noch ein bisschen mehr bei einer Partnerschaft dabei sein.
Ja, das sehe ich auch so. Ich hatte einmal einen Gutschein für ein irrsinnig teures Hotel auf Sylt. Und da habe ich damals meine beiden Freundinnen eingeladen und wir sind da hingefahren. Und das war eine Art von Hotel, das vor allem besucht wurde von Leuten, die einfach das Geld haben. Und das sind eben ja meistens Leute, die genau in so einem Alter sind wie wir jetzt.
Ja, genau.
Die da zu zweit hinfuhren, um sich eben so ein Wochenende da zu machen. Und das war wirklich das Schlimmste, was ich erlebt habe. Weil wir natürlich, wir waren halt 28 und wollten nur über Sex reden und über Männer und was so läuft. Ja.
Ja.
Und dieser gesamte Speisesaal war voll belegt mit lauter so gut situierten Ehepaaren und die sprachen alle kein Wort.
Ja, ja.
Die saßen sich schweigend gegenüber.
Ja.
Und wir haben nichts von dem, was wir besprechen wollen, kriegen wir da unter, weil alle haben so mit so riesen Ohren uns zugehört.
Ja.
Und das fand ich immer, diese Sprachlosigkeit sieht man ja häufig in Restaurants.
Ja.
Sich gegenüber sitzen und nichts zu reden haben, das ist fürchterlich.
Das ist wirklich fürchterlich. Also es deprimiert mich auch immer, kann ich gar nicht hinschauen.
Ja, ich rede ja auch gerne, also mir macht es auch manchmal gar nicht so viel aus, wenn der andere nichts redet, dann, also mir fällt ja immer was ein, aber dann auf Dauer ist es doch kein Konzept. Stimmt es, dass du ein Modelleisenbahn-Freak bist?
Ja, ich hatte mal eine, das ist jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber ich hatte so eine richtig klassische Modelleisenbahn und ich mag das so gerne. Das hat so was Meditatives, Entspannendes, wenn die Züge da fahren im Kreis und das Geräusch, dieses Surren der Schienen auf den Schienen und so. Also ich
finde
das großartig.
Okay, aber ist es das nur das Fahren der Bahn in den Tunnel oder ist es vielleicht auch das, ist doch auch das, hast du es selber gebaut dann?
Zum Teil.
Also das mit meinem damaligen
Mann zusammen. Ja, ja. Nee, wir haben das auch gemeinsam gebaut. Also es war so zum Teil was vorgefertigt und dann haben wir da auch selber was gebaut. Und ich habe mir jetzt tatsächlich noch in der letzten Woche einen Milchpilz geholt von einer Firma, die, darf ich den Namen sagen,
natürlich,
die Firma noch, ja, in Wangen im Allgäu.
Ich war verrückt.
Die macht halt so, die macht kleine Häuschen und sowas alles, ne? Also diese Modellhäuschen für die Modelleisenbahnen. Und da gibt es jetzt zum Jubiläum, ich glaube 100 Jahre oder 150 Jahre Milchpilz. Das sind so kleine Häuschen.
50 Jahre Milchpilz. Yes. Alter, das ist der wenigen Jubiläen, die ich nicht moderiert habe übrigens.
Okay. Das sind so kleine Häuschen, da konnte man wirklich in den 50er, 60er Jahren Milch holen. Das war ja damals noch total angesagt, heute ist ja alles verpönt. Gibt ja nur noch Hafermilch und Soja und laktosefrei. Aber heute gibt es dort zum Beispiel Döner dann zu kaufen. Das ist wirklich ein Gebäude in Form eines Milchpilzes. Also so weißes, halbrundes Gebäude und obendrauf ein roten Dach mit weißen Punkten drauf. Und das sind die Milchpilze. Und die gibt es zwei, glaube ich, oder drei in Wangen. Dann gibt es noch einen in Lindau und weiterem Umkreis. Und davon hat die Firma noch jetzt so eine kleine Miniatur-Milchpilz. Und das ist natürlich ein Sonderding und das hat dann irgendwann mal einen hohen Sammlerwert. Und da habe ich gedacht, so, das holst du dir.
Und wie viele Pilze hast du dir geholt?
Ich habe mir nur einen geholt.
Ach, nur einen Pilz. Und den
Ach, du meinst, ich muss da ein Geschäft mitmachen?
Na klar. Kauf doch alle noch besonders Milchpilze auf.
Mach ich.
Du bist das Milchpilz noch Milchpilz
Imperium.
Monopol.
Super. Ja, guck mal, an sowas denke ich immer nie. Ich bin da irgendwie zu bescheiden, aber...
Das wäre doch ein schöner, wäre das nicht ein gutes Maskottchen für unseren Stammtisch?
Das wäre super.
Der Milchpilz.
Der Milchpilz, wo es auch Champagner gibt.
Und unseren Trinkspruch?
Also die Milch macht's.
Ich hab mal für die Milch macht's geworben.
Ja.
Ich habe eine Werbekampagne gemacht für die Milchindustrie. Ich weiß nicht, wie man auf mich kam. Aber und da hatte ich so ein Milchbart. Das waren noch die Zeiten, als man mit so ganz offensichtlichem geworben hat für
genau.
Milch. Große Brüste und ein Milchbart.
Verstehe.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Milchkonsum in Deutschland dadurch ankurbeln konnte, aber ich habe mein Bestes getan.
Super. Das Vergnügen an Milch bestimmt.
Du hast gerade ein neues Projekt am Laufen mit Alice im Wunderland und die könnte ja auch in so einem aus so einem kleinen Milchpilz da rauskommen. Vielleicht kannst du den da auch noch unterbringen.
Das stimmt. Die ist ja zum Teil wirklich vom Pilz und wird größer und kleiner, bis sie dann herausfindet, welche Größe genau die richtige für sie ist.
Ja. Erzähl mal, was machst du da?
Das mache ich, Alice im Wunderland. Ich mache die Lesung und dazu gibt es einen Perkussionisten, einen Musiker aus Hamburg, Stefan Weinziel. Und mit dem mache ich das Programm und wir treten auf. Wir sind jetzt schon in zwei verschiedenen Planetarien aufgetreten, aber sind auch auf Bühnen unterwegs, in Bad Oeynhausen demnächst und in Thüringen, Burgranis. Dort sind wir im Sommer bei so einem Literaturfestival und so weiter. Ja, und es verzahnt sich so. Also meine Geschichte, die ich natürlich lese von Alice im Wunderland mit Musik von ihm. Also zum Teil ist es was Illustratives oder was ganz Konterkarierendes gegen die Texte oder manchmal spielt auch er nur alleine und so. Und das ist ein wunderschönes Programm mit einer Pause, was wir machen und führen das so auf verschiedenen Bühnen auf.
Weißt du, ich habe noch nie in meinem Leben eine Lesung gemacht und ich stelle mir das ganz wahnsinnig toll vor, weil man weiß, was passiert. Mich stresst in meinem Job so, dass ich jeden Abend auf eine Bühne gehe und ja nie weiß, was passiert und immer muss ich mir was einfallen lassen und ständig diese scheiß Spontanität und so. Es ist ja super, aber manchmal denke ich mir, es wäre so geil, wenn ich einfach so einen Text hätte und den könnte man vorlesen, da weiß man genau, da lachen die Leute, da freuen sich die Leute, da weinen die Leute.
Ja.
Das würde mir auf sehr gut gefallen.
Ja, das stimmt, das ist auch schön. Und es ist aber, darf man auch nicht unterschätzen, es ist wirklich volle Konzentration dann über 2 Stunden oder so, weil ich auch verschiedene Stimmen imitiere, daran eben wie der Hase, der Faselhase spricht oder die Königin und so weiter. Also ich muss mich da auch sehr drauf einlassen in dem Moment und es ist wirklich höchst Konzentration und danach bin ich auch erstmal echt immer gut so fertig, erledigt nach den 2 Stunden.
Ja, verstehe ich. Vor allem verschiedene Stimmen, da darf man nicht durcheinander kommen. Wie macht man das kenntlich mit unterschiedlichen Farben?
Ja.
Und du hast es einfach sehr oft gemacht.
also sehr oft. Wir haben ein Hörbuch dazu gemacht.
Auch. Das ist doch okay.
Ja, ja, doch. Nee, ich bin darin geübt und meine Farben signalisieren mir dann immer, so, der muss jetzt das sein und so. Genau.
Wie ist das, wenn du nach Münster kommst?
Schrecklich.
Ausverkauft. 3 Vorstellungen, alles aus. 4, 5 aus.
Ja,
alles
das stimmt. Ausverkauft. Da waren wir tatsächlich auch in Münster und das war wirklich ausverkauft. Und es ist natürlich sehr schön, weil mich alle immer für eine Münsteranerin halten und ich bin dann, ich komme nach
nicht
Hause.
Nicht dementieren, nicht dementieren.
Ich komme nach Hause und freue mich dann wieder in Münster zu sein. Genau. Und wenn ich dann mal so noch ein bisschen Zeit am Vormittag habe und etwas durch die Stadt bummel, dann ist es schon eine Autogrammstundenmeile. Aber ich muss dazu sagen, es ist auch okay. Die Leute sind so freundlich und freuen sich wirklich, mich zu sehen und sind so dankbar, dass Münster so einen Hype dadurch erfährt und so. Also,
und das tut es ja wirklich, schon okay. Oder? Ich meine, es ist ja sozusagen nicht nur der erfolgreichste Tatort, sondern auch, ihr seid ja das wahrscheinlich inzwischen am längsten amtierende Team. Und
ja, Ulrike Volkerts aus Ludwigshafen, die ist noch vor uns. Und jetzt die Münchner.
Doch,
aber die hören auf in 2025.
Ja. Ach so.
Genau, und ich glaube, dann kommen schon wir mit 22 Jahren.
Bist du auch schon seit 22 Jahren dabei?
Mhm.
Gott.
Seit Anfang an, genau. Ja, das wurde auch für mich konzipiert, muss ich auch recht sagen. Also voller Stolz, die Rolle. Alberich, die Assistentin eben vom Börne, ja, wo es dann immer diesen Schlagabtausch gibt. Den gibt es wirklich so von Anfang an.
Also du warst dem, wie auch immer, demjenigen, der das geschrieben hat, ja, oder so, schon bekannt als Schauspielerin.
Ja.
Und der hat gesagt, ich schreibe dich da rein.
Ja, so war's.
Und gibt es denjenigen noch, der das damals erfunden hat, vor 22 Jahren?
Ja, das gibt es. Der ist aber in Rente, was natürlich bei Autoren nicht immer so von Belang ist, aber der hat sich jetzt zurückgezogen nach Mallorca.
Toll. Ist es so, dass die jetzt schon wissen, was ihr macht und was ihr nicht macht? Und dass so bestimmte Sachen, was, dass sie schon wissen, was ist lustig, was wollen wir und was wollen auch die Schauspieler? Weil ihr habt ja,
ja,
eine unglaubliche Macht. Wahrscheinlich ist dir das gar nicht so,
nee,
klar oft, dass, nee, wie viel du Einfluss nehmen könntest.
Das stimmt.
Nimmst und das du mach das ich nicht manchmal?
Nee, machst du nee nicht das mache ich tatsächlich nicht. Also ich bekomme auch, das muss man schon sagen, das Drehbuch in einem relativ späten Stadium, wenn das meiste schon geschrieben ist. Also es ist dann schon die 7. oder 8. Fassung, mhm, und dann wird es vielleicht bis zum 10. nochmal, bis zum Drehen nochmal die 10. Fassung. Aber dann gibt es nicht mehr so viel Einflussnahme meinerseits. Ich ärgere mich da manchmal drüber. Ich denke auch immer, was ist das? Aber ich habe da wirklich manchmal so eine Bescheidenheit, dass ich mir das nicht erlaube. Ich weiß nicht, ich weiß jetzt wirklich nicht, woran es liegt. Und ich wünschte mir, manchmal würde mir jemand was ins Ohr flüstern und sagen, Christine, jetzt erheb mal das Wort für dich. Es gibt schon viele Veränderungen beim Tatort und ich habe mittlerweile auch mehr Drehtage und auch die Rolle hat sich insgesamt ausgebaut. Ich bin jetzt nicht mehr nur in der Rechtsmedizin, ich bin auch oft außerhalb der Rechtsmedizin und ermittle da im Tatort, der jetzt am 17. März ausgestrahlt wurde. Da bin ich so ein bisschen wie Miss Marple unterwegs. Mhm. Und da hat sich so meine Rolle auch etwas so hin entwickelt, dass ich dann immer gewisse Hinweise gebe, herausfinde, die total wichtig sind für die Ermittlung des Falls und so. Und das fühlt sich natürlich gut an und diesen Weg setzen wir auch weiter fort. Aber ach, ich weiß auch nicht, sonst denke ich immer, der Erfolg, der da ist, ist toll. Ich weiß auch nicht.
Ja, man ist nicht gierig, gell? Also bei mir auch so. Und ich habe einmal jetzt, seit ich Verstehen Sie Spaß moderiere, da bin ich das erste Mal ins Studio rein und dann habe ich gemerkt, die standen da alle so und dann habe ich sogar, ich bin ja immer völlig, ich sehe mich immer als eine von vielen und das hilft mir auch manchmal, dass ich nicht so aufgeregt bin oder nicht denke, das liegt jetzt alles an mir hier oder das liegt jetzt auf meinen Schultern. Also ich denke mir immer, ich bin ja nur eine von 200 Leuten, die hier mitmachen. Ja. Und dann habe ich mich so hingesetzt und dann habe ich gesagt, ich würde gerne auf der anderen Seite sitzen. Und dann hat die Regisseurin gesagt, kein Problem, dann setze ich auf die andere Seite. Und dann habe ich gesagt, und der Stuhl ist scheiß unbequem, ich hätte den gerne hinten ein bisschen, ja, machen wir. Zack, bumm, schon war einer vom Bühnenbau da und hat mir da so einen Keil irgendwie reingebaut. Ja. Und dann dachte ich mir, ach so, funktioniert das
ja,
hier.
Ne? Ja.
Und dann ist mir jetzt erst nach 25 Jahren klar geworden, dass ich überhaupt nicht nur ein Mitspracherecht, sondern auch, dass eine Einflussnahme überhaupt möglich ist.
Ja.
Und dass man natürlich, wenn man wie soll ich sagen, sich mit den Sachen auch manchmal ein bisschen näher auseinandersetzen würde, ja? Weil ich bin auch gerne so Befehlsempfänger. Ich liebe das ja auch, wenn ich reinkomme und dann, du pass auf, Baba, heute kommst du von rechts, gehst nach links, machst das, dann bleibst du hier stehen, sagst du das und so, dann mache ich das so, ja? Es sei denn, es geht mir total gegen den Strich. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der da konzeptionell lange vorher mitarbeitet. Ich habe aber gemerkt, es ginge und sie würden auf mich hören. Und das finde ich ein Aha-Erlebnis.
Ja, genau, das spüre ich auch. Ja. Ich muss es noch ein bisschen ausbauen, ein bisschen mehr praktizieren, genau.
Ja, und was ich auch spüre, ist, dass man immer denkt, ach, ich habe ja gerade erst angefangen, also lustig, und jetzt werde ich aber schon sehr ernst, immer in so Interviews gefragt, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, wie wollen Sie sich eigentlich zurückziehen und so?
Ja, weißt unverschämt.
Du, ja, unverschämt. Ich war doch gerade noch New Face und Newcomer und so. Und und dass ich da gemerkt habe, aber jetzt auch tatsächlich, dass ich auch von außen gesehen werde als jemand, der seinen Job schon lange macht und auch irgendwie kann.
Genau.
Und dass die Leute es von außen viel mehr so beurteilen als man selber, wo man immer so denkt, man stolpert doch durch manche Sachen so ein bisschen durch.
Ja, genau. Nee, das geht mir auch so. Also, dass ich auch viel gelassener mit mir umgehe und auch denke so, also was eins meiner Prämissen ist, ich lasse mich nicht hetzen. Also auch beim Dreh passiert ja dann immer, du sitzt in der Maske und ständig klopft und die fragen noch, wie lange noch, wie lange noch. Und dann sage ich auch immer so, ich habe hier eine Stunde oder anderthalb Stunden und es dauert, so lange wie es dauert. Und wenn ich fertig bin, dann komme ich, dann können wir drehen. Mhm. Und das akzeptieren die dann natürlich auch.
Natürlich.
Aber das ist auch wirklich eine Prämisse. Es dauert so lange, wie es dauert. Die können mich nicht mal eben schnell da irgendwie schminken oder anziehen. Dann sitzt der Knopf falsch oder was. Also es artet dann ja auch immer aus. Es braucht alles seine Ruhe. Und das Geschenk, das nehme ich mir auf jeden Fall.
Und am Ende, du musst es nicht beantworten, bist du sowieso wahrscheinlich noch vor den Jungs am Set.
Yes.
Egal, mit welchem Mann ich drehe. Ich bin immer diejenige, die am schnellsten umgezogen ist. Ich und ich habe immer mehr umzuziehen als die. Die machen ihre Hose rauf und runter. Und ich
das ist wirklich verrückt. Oder auch nach dem Drehen dann nach Hause fahren. Ne?
Zack, ich bumm, fertig, Auto.
Und das Auto, genau. Und dann heißt es noch, nee, wir müssen noch auf den und den warten. Ich mal so,
was macht
was
der denn?
Der sich denn abzuschminken?
Ja.
Und was macht der denn die ganze Zeit noch? Und es sind wirklich, und dann einen Kollegen habe ich drauf angesprochen, er so, was? Nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Also wir haben überhaupt keine Selbstwahrnehmung davon, dass man Stund um Stund auf die wartet.
Mhm. Stimmt. Also viele Vorurteile, die über Frauen in Umlauf sind, sind völlig falsch, wenn ich das mal sagen darf.
Genau.
Für wen hast du als Kind geschwärmt? Oder als Jugendliche?
Für Bono von U2.
Hast du ihn mal kennengelernt?
Ja, ich war auf dem Konzert, aber kennengelernt habe ich ihn nicht. Da war ich 15, da war ich in Köln im Müngersdorfer Stadion auf dem Konzert.
Oh
und
Gott,
das war mein erstes. Ich
kam gerade raus, Rattlenham und Joshua Tree.
Und dann kommen die, da gab es eine Vorband, ich weiß es gar nicht mehr genau wer. Und dann kamen die da und ich habe die wirklich so klein irgendwie gesehen nur. Und ich war aber so hin und weg, dass ich dachte so, Bono. Bono, The Edge, alle kommen ja auf die Bühne und es war großartig, hat mich wirklich total gefreut und ich hatte bis dahin, weil ich vorher eine OP hatte an den Beinen, noch Krücken und an denen ich, also Gehhilfen sagt man glaube ich, an denen ich gelaufen bin, die habe ich noch mitgenommen in das Müngersdorfer Stadion und danach habe ich die weggeschmissen.
So, es war vorbei.
Genau.
Ja, Spontanheilung, ja, das kann ich verstehen. Also Popstars, hast du mal einen oder auch so deutsche Schauspieler oder so? Hast du da mal so einen von den, die man so ganz toll fand, dann mal kennengelernt?
Also eins muss ich noch erzählen zu Michael Patrick Kelly.
Ja.
Da war ich öfter jetzt auf dem Konzert mit meiner Tochter.
Ja.
Also und dann hatte ich den mal kennengelernt bei Ein Herz für Kinder und habe dann den Kontakt hergestellt. Und dann durfte ich zu einem Konzert in Biberach, bei mir in der Gegend, mit meiner Tochter Open Air. Und dann durften wir tatsächlich so Backstage alles, hat uns den Bus gezeigt. Er selber hatte auch Zeit. Und dadurch kam so ein bisschen Kontakt. Und dann waren wir zwei, drei Jahre später nochmal in München, am Königsplatz draußen, auf dem Konzert Open Air. Und es war der 15. September. Und ich hatte am 16. dann Geburtstag. Und es ging so ein bisschen die Aftershow-Party, zu der wir eingeladen waren, bis nach Mitternacht. Und um 0 Uhr ist meine Tochter, damals war die, ich sag jetzt mal 15, 16, ein Riesenfan von Michael Patrick Kelly und natürlich immer in Ehrfurcht erstarrt, wenn sie ihn gesehen hat, ist zu ihm hingegangen und hat gesagt, meine Mutter hat gleich Geburtstag, könnten Sie oder du ein Ständchen singen?
Nein.
Und dann hat Michael Patrick Kelly angestimmt in der ganzen Runde mit allen Gästen, da war auch Johannes Oerding dabei, und dann haben die mir Happy Birthday gesungen.
Das ist toll.
Es war so toll. Mhm. Und das war Und ich muss wirklich sagen, wenn es mir danach in dem Jahr schon mal aus irgendwelchen Gründen nicht besonders gut ging, hast irgendwie schlechte Laune, dir kommt jemand quer, dann habe ich daran gedacht, aber Michael Patrick Kelly hat mir Geburtstag.
Michael Patrick Kelly weiß, wo ich bin.
Ja, das war der so ist toll. Schön. Der ist wirklich toll.
Finde ich
wirklich
auch. Ein ganz der macht netter. So geile Musik.
Ja.
So international. Genau. Also es ist wirklich so, wenn du das im Radio hörst, denkst du, es könnte irgendwas zwischen Ed Sheeran und...
Ja, genau.
Ja, finde ich auch.
Ja, sehr schön. Sehr gute toll. Musik. Ja.
Ich habe für Aha geschwärmt. U2 war mir zu, wie soll ich sagen?
Da waren ja dann so ein bisschen politisch.
Ja.
Aber weiß ich nicht.
Es war so ein bisschen Jungsmusik, fand ich manchmal. Aber das ist es ja überhaupt nicht. Ich bin dann später totaler U2-Fan geworden.
Ich bin sogar einmal als, ich glaube, 17-Jährige dann, 2 Jahre nach dem Konzert in Köln, nach Dublin gefahren.
Und wolltest wissen, ob sie dich noch erkennen.
Genau. Aber ich habe ihn nirgendwo getroffen. Ich dachte natürlich in irgendwelchen
Pubs.
Der läuft
doch da rum in Dublin.
Oder?
Wo denn sonst? Ja, klar. Ja,
aber wahrscheinlich war er da schon in New York, USA, keine Ahnung.
Wenn du nochmal an dich denkst, sagen wir mal als 18-Jährige, wie würdest du dich beschreiben und guckst du mit gutem Gefühl darauf zurück? Ich kenne so viele Leute, die nicht gerne an ihre Teenagerzeit zurückdenken.
18 war tatsächlich ein schwieriges Jahr. Auch der Geburtstag, wenn ich daran denke, es gibt Bilder von mir, da sehe ich irgendwie so aus zwischen brav und bescheuert. Irgendwie, also ich weiß auch nicht, da habe ich, mit 18 habe ich tatsächlich eine schwierige Phase durchgemacht. Ich war mal in den und mal in den verliebt und dann ist daraus nichts geworden. Ich kam vor meinem Geburtstag gerade zurück von einer Klassenfahrt und irgendwie war alles komisch. Alle anderen waren irgendwie beliebter, auch beim Lehrer. So war mein Empfinden irgendwie. Und ich dachte, ich habe mich da nicht sehr selbstwert geschätzt irgendwie. Ja. 18 war schwierig. 19, dann habe ich meinen damaligen Freund kennengelernt und dann auch irgendwann Abi gemacht. Und dann gab es eben da auch so einen Aufbruch ins Studium und so weiter. Das war dann schon wieder viel besser, aber so... 18 war irgendwie komisch.
Ja,
Obwohl ich eine schöne Party gemacht habe, aber es war trotzdem irgendwie
komisch. Aber
man war
nicht so, also ich finde auch auf den Fotos, man ist so nicht Fisch, nicht Fleisch.
Ja.
Man ist schon so irgendwie, man will schon so cool und dann ist man es aber gar nicht. Und alles, was man auch, wie man da steht, die Haltung und die Klamotten und alles ist irgendwie schwierig.
Ja, es war wirklich schwierig.
Aber trotzdem wirkst du jetzt auf mich wie jemand, der auch in seiner Jugend und in Zeiten, wo es vielleicht jetzt auch alles nicht immer easy war, weil man weiß ja sowieso als Kind, man will ja in der Masse untergehen. Man will ja auf gar keinen Fall anders sein als die anderen. Also ich merke das auch an mir. Ich kann mich so gut noch reinfühlen. Du wolltest einer Gruppe zugehören und dann wollte man sich da so mit denen und man wollte nicht so. Du wirkst aber trotzdem auf mich wie jemand, der eigentlich total super dadurch alles durchgerutscht ist, oder? In deiner Jugend.
Also das bin ich eigentlich auch. Ich hatte echt wirklich immer Freunde, also die auch wirklich als Freunde zu bezeichnen sind irgendwie. Ich war immer in irgendwelchen Klicken. Ich habe immer was unternommen. Ich bin auch mit Freundinnen damals in Urlaub gefahren, als ich noch 14 war oder so. Also so eine Sprachreise nach England haben wir gemacht. Und das war wirklich immer gut. Es gab mal ab und zu so einen Einknickertag, wo ich dann irgendwie nicht so gut drauf war, wo auch wahrscheinlich irgendjemand wieder gesagt hat, ach guck mal, da kommt so ein Zwerg oder so. Und das hat mich dann doch manchmal getroffen irgendwie. Und dann habe ich gedacht, so scheiße, was soll denn jetzt echt nur werden aus dir? Und jetzt bist du so klein und es ist schwierig als kleine Frau einen Freund zu finden, einen Mann, Kinder zu bekommen, weiß
und
ich nicht.
Und war das schwierig?
Es war überhaupt nicht schwierig.
Das ist doch interessant.
Ja, genau. Also ich hatte auch echt immer Freunde, außer mit 18.
Ja, gut, also in einem Jahr war gut. Ich hatte mit 18, war es auch schwierig, ja. Genau, also
genau. Ja.
Also das heißt, alles hat sich irgendwie gut aufgelöst.
Genau, ich habe ein Kind bekommen und ich hatte wirklich auch immer so ein Selbstbewusstsein. Das habe ich irgendwie wahrscheinlich mitbekommen, in die Wiege gelegt. Also ich hab mich auch nie wirklich gewundert, dass ich so klein bin. Ich bin halt so einfach, aber es war nie so verwunderlich. Also ich habe das einfach so als das genommen und manchmal ist es mir auch passiert, dass ich dann so im Nachhinein gedacht, ach so, die haben so geguckt oder das gefragt, weil ich so klein bin. Also mir ist es natürlich auch nicht jeden Moment...
Dass du dich nicht selber so, dass man nicht so sich seiner selbst bewusst ist. Das ist aber ja das beste Zeichen.
Ja, genau.
Und es ist übrigens auch wahrscheinlich nach außen das beste Schutzschild, was man haben kann.
Ja.
Und wahrscheinlich sind die anderen ja auch oft nur komisch, weil man selber so wahnsinnig unsicher ist. Also die Leute sind sowieso Ärsche, wenn sie es sein wollen. Aber ich glaube, wenn man selber irgendwie mit einer offensiven... Könnte mir mal vorstellen, wenn man offensiv irgendwie so selber einen Spruch macht und so, dann ist es immer auch für die anderen wahrscheinlich.
Ja, leichter, genau, oder ja. So. Auf Durchzug schalte ich natürlich auch auf, dass mich das nicht mehr irgendwie. Aber heutzutage tatsächlich ist manchmal noch schwierig, wenn mir Kinder entgegenkommen in der Gruppe, so ein Schulausflug, und die mir entgegenkommen. Und dann denke ich mir so, okay, gut, Augen zu und durch.
Ja. Aber Kinder sind brutal.
Ja, genau.
Die sind Kinder brutal. Sind echt brutal. Und es ist interessant, weil du natürlich als Eltern, finde ich, versuchst du ja, an die alle möglichen Sachen hinzuerziehen. Ja. Und dann musst du da und dann musst du offen und dann bitte sei so und sei um alle umarmen und Ding und so. Und du merkst aber dann natürlich, weil die eben selber nicht auf, die sind selber sozusagen, haben die Angst irgendwie.
Genau.
Und dann gehen sie immer lieber natürlich auf jemand anderen.
Genau.
Weil es von ihnen selber das ablenkt. Stimmt.
Kürzlich hat aber noch ein Kind gesagt, guck mal, so eine kleine Dame. Und das fand ich natürlich total süß. Das hätte ich am liebsten umarmt.
So eine kleine Dame. Du hast mal gesagt, wenn du ein Tier wärst, dann wärst du am liebsten eine Schildkröte. Das sagt aber was aus.
Ja, also ich finde Schildkröten total süß. Die werden einfach so alt. Die haben natürlich diesen riesigen Schutzpanzer und dann aber irgendwie so diesen kleinen Kopf mit dem Hals, wodurch die sich da überall so durchgucken und an allem schnuppern. Und die können auch miauen wie eine Katze, so kleine Schildkröten.
Das ist und die schreien so bei der Fortpflanzung. Ich hatte das letztens irgendwo auch hier im Radio. Und da haben die immer so...
Genau. Das stimmt, genau, das können die. Ja, und ich nenne meine Tochter immer noch, sehr, sehr privat, mein Schildkrötchen, weil die immer so zusammengekuschelt unter der Decke lag, dass nur noch dieser Kopf herausschaute. Und dann war es halt irgendwie auch immer mein Schildkrötchen, wenn sie schlief. Außerdem habe ich heute tatsächlich auch meine Schildkrötchenkette.
Ja, sag mal, das geht ja richtig tief bei dir.
Es geht wirklich tief.
Genau. Ja, hier, aber man kann nicht Schildkröte als Sternzeichen sein, oder? Ja,
ist das irgendwo im Chinesischen?
Genau, keine Ahnung.
Die ist sehr schön.
Kann man sehen.
Was ist denn das für ein Riesen-Oschi, den du da umhängen hast? Der hält ja bis zum Knien.
Entschuldige mal bitte.
Das ist
so eine lange Kette.
Ja, das stimmt.
Ja. Aber unten drunter getragen.
Unten drunter getragen.
Ist ein Glücksbringer?
Genau. Bestimmt auch.
Bist du abergläubisch?
So im Sinne von nicht auf der Bühne pfeifen und unter keiner Leiter hindurchgehen. Also solche altmodischen Dinge, die tue ich tatsächlich nicht. Da mache ich immer dann bei einer Leiter tatsächlich einen Bogen drum und so. Schuhe, was war das?
Was machen wir mit den Schuhen?
Nee, oder man soll keine Handschuhe verschenken, weil dann gibt man sich die Hand auf Wiedersehen und sieht sich nie wieder und sowas alles.
Und keine Schuhe, sonst läuft man weg.
Ja, sonst läuft man weg. Und man muss mindestens sonst einen Pfennig oder einen Cent
dazu geben. Und dann habe ich noch über dich gelesen, irgendwas mit Champagner, wenn man den verschüttet.
Ah ja, genau. Also wenn man Champagner einschenkt und es sprudelt ein bisschen drüber, dann soll man mit dem Finger in das drüber gelaufene tippen und hinters Ohr und dann gibt es ein neues Theaterengagement. Hat funktioniert.
Hätte auch ohne das funktioniert.
Habe ich von einer sehr alten Dame, Grand Dame vom Theater, die hat viel getrunken, hatte viele Engagements.
Ich wollte gerade sagen, dass jemand beim Theater nach Alkohol riecht, muss nicht immer mit Aberglaube zu tun haben, kann aber auch daran liegen, dass er sich Champagner hinters Ohr getropft hat. Ach, wie schön. Du wirst viele Theaterengagements haben, mit Sicherheit, mit und ohne Champagner, da bin ich mir sicher. Wenn ich ein Theater hätte, ich würde dich sofort engagieren.
Ja.
So.
Ich komme.
Christine, die Zeit ist um.
Oh je, ja.
Müssen wir noch irgendwas Wichtiges besprechen?
Nein.
Wir sind durch eigentlich, oder?
Wir sind durch.
Okay, genau. Jetzt können wir mal in Ruhe die Vanillesoße austrinken. Ja, genau. Schön, dass du heute bei uns warst. Ein riesen vielen Dank an Christine Urspruch.
Tschüss. Danke dir, Barbara. Tschüss.
Eine super Frau, wie schön, dass die endlich bei uns war.
Ja.
Zum ersten Mal. Nee, oft können wir ja danach sagen, war schon mal da, bitte anhören.
Richtig.
Aber das war jetzt
lang dran gebohrt und
eine Premiere.
Endlich geklappt.
Ja. Nächste Woche gibt's was Neues hier bei uns. Und da möchte ich euch doch freundschaftlich dazu aufrufen, dann wieder reinzuhören.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de